Bist du eigentlich schon Teil der Mehr-Dezi-Lesen-Community bei Instagram? Nein? Dann sollten wir das schnell ändern. Lies gemeinsam mit uns Bücher, beleuchte diese während einer Leserunde aus allen möglichen Perspektiven und tausche dich mit uns darüber aus. Bei uns steht der Spaß am Lesen im Vordergrund. Es soll sich weder nach Schulunterricht noch nach angestautem Literaturzirkel anfühlen. Du findest uns bei Instagram unter dem Account Mehr-Dezi-Lesen, alles zusammengeschrieben, oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
Ja, war definitiv auch ein Risiko für uns, einfach alles auf eine Karte zu setzen, sage ich mal. Wir haben auch ganz, ganz viel Gegenwind bekommen, vor allem von unseren Familien.
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich einen Burnout und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community Mehr-Dezi-Lesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels, die Lesen Podcast. Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich sehr, heute mit dir über die Bücherbüchse, Leaf, Cinna, alles Mögliche zu sprechen. Aber bevor wir damit starten, habe ich 2 Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Wir sitzen gerade auf einer Palette Bücher. Ist nicht so richtig bequem, ehrlich gesagt, aber es gibt keine anderen Sitzmöglichkeiten bei uns im Lager. Mhm. Wir haben nämlich viel zu tun. Wir packen ganz fleißig Paletten für die Buchmesse in Leipzig. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben so 25 Paletten fertig gepackt, die sehen wir. Und die sehen schon ziemlich gut aus, aber es kommen da nochmal 25 und die Zeit rennt. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben, deswegen stehen wir auf und machen wir direkt weiter, würde ich sagen, dass wir pünktlich alle Ware nach Leipzig bringen können. Krass. Und zu trinken gibt es natürlich Bier. Überstunden in der Logistik werden mit Bier belohnt.
Sehr gut. Das klingt richtig gut und ich liebe es, wie du uns direkt in deine Welt mit einführst. Dann würde ich sagen, stoß mir einmal damit an. Ich dachte jetzt auch gerade so, vielleicht können wir sogar, bevor wir irgendwie auf deine Gründungsgeschichte und Co. und die Bücherbüchse und alles eingehen, vielleicht auch einmal zurückblicken. Weil wenn die Folge online geht, ist ja die Buchmesse gelaufen. Was denkst du, wie geht's dir am 26.03., wenn die Folge online geht?
Typischerweise nach der Messe falle ich in ein Loch, weil die Messevorbereitung und die Monate davor sind immer sehr, sehr intensiv. Sowohl bei der Bücherbüchse, weil wir natürlich einen ganzen Messestand mit sehr viel Personal und sehr viel Ware vorbereiten. Aber auch verlagseitig, weil immer im März das neue Verlagsprogramm revealed wird. Das heißt, die ganzen Cover, Marketing, alles wird genau darauf vorbereitet. Es läuft immer genau auf den Messezeitraum. Deswegen sind die Wochen davor wirklich, wirklich anspruchsvoll. Das nimmt dann sein Hoch während der Messe, wo einfach Adrenalin und viele Leute und alles super cool. Und sobald das vorbei ist, dann ist dann auch total die Luft raus. Also der Montag nach der Messe ist für mich so ein schwarzer Tag, wo ich eigentlich nur rumhänge, ich bin nicht ansprechbar, ich kann nichts machen und muss mich erstmal so nach und nach da wieder rauskämpfen. Das ist völlig normal, das ist so der Zyklus, weil der 2-mal im Jahr abläuft. Ich bin ganz gerne nach der Messe ein paar Tage im Urlaub. Das wird wahrscheinlich nicht klappen diesmal. Das ist mit Kindern und Ferien, mit Schule und so alles nicht so einfach. Aber wahrscheinlich bin ich erstmal sehr ausgelaugt, bis ich dann nach und nach wieder Kraft tanke.
Oh, wow. Sind die Kinder eingeweiht und wissen an dem Montag, bitte nicht ansprechen?
Ja, sie wissen Bescheid.
Also was uns verbindet, ist ja, also was ich so gelesen habe, dass du auch nicht jetzt irgendwie dir vor vielen Jahren überlegt hast, was wäre irgendwie, was sollte ich auf jeden Fall gründen, was wäre vielleicht irgendwie super lukrativ oder so, sondern auch eher aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Ne? Ich hatte irgendwie gelesen, dass dir 2018 die Idee kam zu der Bücherbüchse. Ich hoffe, das stimmt so.
Ja.
Und dass du damals diese Bücherbüchsen eben in den USA gesehen hast und sowas vermisst hast in Deutschland. Aber wie kam es dann, dass du dachtest, das sollte ich unbedingt machen? Also wie kam irgendwie diese ganze Sache eigentlich zustande? Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
Du hast total recht, dass es aus einem eigenen Bedürfnis entstanden ist, weil ich einfach schon immer total gerne gelesen habe und ich unbedingt so eine Buchbox haben wollte und es gab sie eben in Deutschland nicht. Und ich bin, glaube ich, so ein Typ Lösungsfinder. Ich sehe ein Problem. Gut, müssen wir eine Lösung für finden. Und wenn es die Box nicht gibt und niemand macht sie, na gut, dann mache ich es halt selber. Das heißt, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht tatsächlich, sondern es war für mich so, gibt es nicht, gut, dann machen wir das. Und es gab auch wenig Hürde, ehrlich gesagt, weil durch mein Wirtschaftsinformatikstudium hatte ich quasi alles an der Hand, was es braucht, um ein E-Commerce aufzubauen, zumindest im kleinen Rahmen. Der Webshop war schnell da, Social-Media-Kanäle waren schnell da und habe es einfach ausprobiert und es gab keinen Businessplan, es gab kein so und so will ich in den nächsten Jahren dastehen, das ist die Finanzierung und so weiter, das gab es einfach nicht. Und ich habe diesen Shop aufgebaut und ein Bild gebastelt mit, hey, ihr könnt hier so eine Box bestellen, macht doch einfach gerne mal. Es gab da ja noch gar nichts, also physisch gab es ja nichts, war zwar in der Planung, aber ich hatte noch nichts vorzuweisen. Und trotzdem hat es funktioniert. Also ich bin da, glaube ich, sehr blauäugig reingegangen, aber ich glaube auch, das ist genau richtig am Anfang, wenn man sowas ausprobiert.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn man immer alles schon wüsste, was auf einen zukommt, ich weiß gar nicht, ob einen das nicht eher abschrecken würde.
Stimmt.
Und ich meine, du hattest ja auch irgendwie so ein bisschen den Proof of Concept mit den USA und so war es bei mir auch. Also ich meine, ich wusste zumindest, ich finde es immer ein bisschen peinlich, wenn ich das laut sage, aber ich wusste, dass Oprah und Reese Witherspoon und so einen Instagram-Buchclub haben. Also dachte ich so, könnte auch in Deutschland funktionieren. Und irgendwie, also man macht es ja nicht komplett im luftleeren Raum. Es gibt irgendwie die, weiß ich nicht, bei dir vielleicht ja auch Intuition einfach, ne, dass es funktionieren könnte und dass du vor allem Spaß dran hättest.
Genau, richtig. Und das ist ja auch das, womit man am Anfang reingeht. Man geht ja nicht rein, zumindest ich von mir aus nicht, mit ich will damit jetzt irgendwie groß Geld verdienen und mir hier einen Vollzeitjob aufbauen, sondern es ist mehr so, ich probiere das mal und wenn es cool ist, ist cool, dann macht es mir Spaß und wenn nicht, dann nicht. Aber man hat ja nichts zu verlieren. Und ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da ohne Druck rangeht oder ich probiere einfach mal was aus und im Best Case funktioniert es und man hat seine Bestimmung gefunden.
Hattest du dann damals einen Social-Media-Account, über den du das verbreitet hast? Oder hast du den dafür neu eröffnet?
Den habe ich neu dafür eröffnet. Das war der Bücherbüchse-Account, so wie er heute ist. Wenn du ganz, ganz weit zurückscrollst, kannst du die allerersten Posts sehen. Haben wir nie gelöscht, ist alles noch da. Und damit hat es angefangen. Und die ersten Posts sind total lustig, so rückblicken. Das sind irgendwelche Fotos, die ich gemacht habe. Ich habe bei einem Bild so eine Plätzchendose vom Weihnachtsbaum gehalten und die so halb geöffnet und davon ein Foto gemacht im Sinne von, hey, hier ist eine Box und da ist eine Überraschung für dich drin, weil ich hatte noch keine Kartonage, nix, also ich musste ein bisschen kreativ werden und das ist ganz lustig, diese alten Bilder dann noch zu sehen.
Das ist ja echt cool. Und zu der Zeit hast du dann irgendwie vielleicht auch noch was ganz anderes gemacht, also weil du hast wahrscheinlich ja nicht gedacht, ich setze jetzt alles auf diese eine Idee und ne, damit, also hast ja auch gerade gesagt, ne, du bist nicht davon ausgegangen, dass das dein Vollzeitjob wird. Also in welcher Situation warst du damals?
Ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben, war quasi mittendrin eigentlich, hatte so 6 Monate für die Masterarbeit geplant und so nach der Hälfte ungefähr habe ich angefangen und habe tatsächlich parallel in dem Moment nicht gearbeitet, weil ich in Elternzeit war mit meiner Tochter. Die war dann ein halbes Jahr alt. Das heißt, es war ganz praktisch, sage ich mal, weil ich noch in Elternzeit war, das heißt, in meinem Job noch nicht wieder zurück war und aber meine Masterarbeit gemacht habe. Und da ging das parallel ganz gut. Und bin dann tatsächlich auch gar nicht wieder in den Job zurückgegangen, sondern mit Abschluss Masterarbeit und Exmatrikulation war ich dann Vollzeit selbstständig.
Krass. Also wie schnell ging das, dass du wusstest, du kannst jetzt dich darauf konzentrieren?
4 Monate.
Krass. Ja. Wow. Also das hat bei mir dann doch deutlich länger gedauert. Aber ich habe auch immer das Gefühl, ich hatte halt so gar nicht vor, was zu gründen und ich musste irgendwie so viele innere Dämonen, glaube ich, erstmal auch überwinden. Aber das finde ich so inspirierend und cool. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch häufig so, dass Frauen aus der Elternzeit heraus gründen, ne? Weil man dann vielleicht auch nochmal anders über irgendwie alles Mögliche nachdenkt und weil man ein bisschen, also man hat irgendwie vielleicht mehr so die Zeit, finde ich manchmal schwierig, ne? Weil auch nicht immer so, aber man hat vielleicht irgendwie anders Raum, sich dem zu widmen. Und das ist irgendwie eine richtig coole Gelegenheit auch. Also und wie cool, dass das auch geklappt hat. Ich hoffe, dass sich immer ganz viele hier im Podcast auch denken, wenn sie solche Geschichten hören, das könnte ich vielleicht auch mal probieren. Vielleicht habe ich auch eine Idee und ich mache das einfach mal.
Ja, ich glaube, was in der Elternzeit auch oft mit reinspielt, ist so dieses Bedürfnis nach einem Job, der sich flexibel an das Leben anpasst, eben weil man mit Kind abhängig ist und ein normaler 9-to-5-Job geht halt einfach nicht mehr und man dann, glaube ich, oft nach kreativen Lösungen und Möglichkeiten sucht, gerade als Frau, wie kann man es vereinbaren, weil wir alle wissen, die wenigsten können zu Hause bleiben, einfach weil das finanziell bei kaum jemandem geht. Manche wollen es natürlich auch gar nicht. Und ja. Dann aber einen Job zu finden, wo man da so viel Flexibilität und Möglichkeiten hat, das mit dem Kind hinzubekommen, da sind einfach viele Arbeitgeber nicht so kulant. Das ist leider einfach immer noch so. Ich glaube, deswegen wird man einfach kreativ. Und dass es so schnell ging, war tatsächlich einfach Glück. Ich glaube, es war einfach genau der richtige Zeitpunkt, das richtige Marketing mit den richtigen Leuten. Und deswegen ging das so schnell.
Wirklich cool. Für jemanden, der jetzt sich fragt, ich habe noch gar nicht von der Bücherbüchse gehört, was ist das eigentlich? Was würdest du der Person sagen? Also vor allem, was ist es jetzt vielleicht auch im Gegensatz zu vorher?
Genau, hat sich auch über die Jahre auf jeden Fall verändert. Jetzt sage ich immer gerne, wir sind ein Online-Shop für schöne Bücher und Buchboxen. Das heißt, wir verkaufen Bücher in Sonderausstattung, arbeiten dann mit Verlagen und Autoren zusammen und geben den Büchern einfach nochmal ein besonderes Aussehen durch Farbschnitte, neue Cover, Signaturen, Illustrationen und so weiter, um das Buch einfach noch mehr aufzuwerten, dass es nicht nur inhaltlich schön ist, sondern auch optisch und einfach richtig schöne Sammlereditionen werden. Und parallel dazu haben wir verschiedene Abo-Boxen. Das heißt, man kann je nach Genre, Vorliebe ein Abo abschließen, bekommt jeden Monat entweder ein Buch oder ein Buch und Goodies nach Hause geliefert, was wir aussuchen und auch da als Sonderausgabe sehr, sehr schön aufbereiten und haben da einfach über die Jahre eine ganz, ganz tolle Community aufgebaut, mit der wir zusammenarbeiten, wo wir Ideen teilen, wo wir aber auch Ideen bekommen, womit bestimmt werden kann, was machen wir und einfach die Liebe zu Büchern teilen und das macht uns unheimlich viel Spaß.
Voll cool. War das diese Ursprungsidee, waren das schon Bücher mit Farbschnitt oder war das einfach erstmal eine Buchbox?
Erstmal war es nur eine Buchbox. Die Bücher mit Farbschnitt kamen erst 2 Jahre später.
Und das war am Anfang doch, glaube ich, so, dass, also ich habe da, letztes Jahr war ich bei dieser Future Publish und da wurde irgendwie erzählt, wie das genau funktioniert. Ich frage mich gerade, ob das so eine Lizenzierung oder so hieß das, glaube ich. Also, dass du irgendwie den Titel über den Verlag nutzen kannst oder so. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber du kaufst im Grunde das Buch ein und kannst daran Farbschnitt machen oder wie genau funktioniert das?
Genau, also es gibt verschiedene Varianten. Zum einen können wir fertige Bücher kaufen und nachträglichen Farbschnitt aufbringen, solange es Softcover sind, also Klappenbroschüren und Taschenbücher. Weil du musst dir vorstellen, die fahren unter dem Drucker durch, der Druck quasi von oben, da ist so ein Druckkopf, die fahren durch, schwupp, und dann ist der Farbschnitt drauf. Und ja. Bei den Hardcovern ist so ein hoher Kantenüberstand, da kommt der Druckkopf nicht nah genug an den Buchblock ran, sodass es nicht geht. Das Hardcover gehen nicht, aber alles andere können wir nachträglich machen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir in Mitdruck gehen mit dem Verlag, das machen wir vor allem bei Hardcovern, dass der Verlag einmal den Buchblock produzieren lässt, dann gehen quasi 2 Schienen, trennen sich, einmal wird er ohne Farbschnitt gebunden und einmal wird Farbschnitt gemacht und dann wird er gebunden. Das ist einfach ein zusätzlicher Produktionsschritt. Oder Option Nummer 3 ist, wir erwerben die Lizenz von dem Verlag. Heißt, wir zahlen eine Lizenzgebühr und dann machen wir den Druck komplett selbst bei unserer Druckerei. Also diese 3 Möglichkeiten gibt es und wird auch alles gemacht, je nach Projekt und nach Verlag und Möglichkeit ist mal unterschiedlich.
Richtig krass. Und mittlerweile verlegt ihr eben auch selber. Also ne, da wird es wahrscheinlich so wie bei einem Verlag sonst auch laufen, dass ihr entscheidet, welche Manuskripte ihr annehmt und die wirklich von vorne bis hinten selber. Also vielleicht nicht im Haus selber produzieren, aber ihr habt die komplette Entscheidungsmacht darüber, sag ich mal.
Genau, richtig. Wir haben in den letzten 2 Jahren 2 Verlage gegründet. Einmal Leaf für Romance und Fantasy und einmal Cinna für Dark Romance. Und also wie du sagst, wir können theoretisch machen, was wir möchten. Wir kaufen die Bücher ein, die uns begeistern, die wir toll finden, die Autoren, die wir gut finden. Und dann kümmern wir uns um alles, was dazugehört. Lektorat, Übersetzung, Korrektorat, Druck, Marketing, Vertrieb, liegt quasi alles bei uns. Wir haben gerade für den Druck, haben wir Druckerei, mit denen wir zusammenarbeiten. Das machen wir tatsächlich nicht selbst. Außer eine Farbschnittmaschine, die haben wir. Das machen wir ab und zu mal, je nachdem, wie da so die Auslastung ist. Aber sonst ist der Druck extern. Alles andere machen wir bei uns. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell als vorher quasi Bücherbüchse Retailer und auch ein ganz, ganz spannendes für uns. Vor allem, weil man einfach noch viel mehr Möglichkeiten hat, zu entscheiden und mitzugestalten und kreativ zu werden. Ansonsten kaufen wir ja fertige Bücher von den Verlagen ein. Das heißt, die Verlage geben auch vor, was ist das Programm. Wir können natürlich die Bücher rauspicken, die wir gut finden. Aber am Ende sind wir darauf angewiesen, dass die Verlage Titel auswählen, die wir gut finden für unsere Zielgruppe. Und da haben wir im Verlag natürlich viel mehr Freiheit. Und das macht schon sehr viel Spaß. Auch die direkte Zusammenarbeit mit den AutorInnen ist einfach total schön.
Ich finde das irgendwie so cool. Also was mir gerade auch so durch den Kopf ging, ist so, dass das ja ultra kreativ ist auch. Ne? Also dass du wahrscheinlich auch einfach ultra kreativ bist, weil du immer neue Ideen hast. Und dann habe ich mich so gefragt, weil ich da selber mit so gestruggelt habe. Ich habe als Kind immer gedacht, ich bin nicht kreativ, weil ich nicht malen kann. So, weil meine Schwestern und mein Vater konnten super malen und ich konnte es nicht. Ich habe das irgendwie gleichgesetzt mit Kreativität und dachte, bin ich nicht. Und habe das erste eigentlich auch so durch Medici lesen gemerkt, dass ich super kreativ bin und viele Ideen habe. Und ich habe gerade mich gefragt, ob dir das vielleicht ähnlich ging, weil ein Wirtschaftsinformatikstudium oder Wirtschaftsingenieurwissen, wie hieß das?
Wirtschaftsinformatik.
Ja. Wirtschaftsinformatik, dass das vielleicht ja auch nicht direkt so nach Kreativität schreit. Also kommt dir das bekannt vor oder wusstest du von dir, dass du ein kreativer Mensch bist, der viele Ideen hat?
Nee, kommt mir total bekannt vor. Geht mir ganz genauso, auch weil ich gar nicht malen kann. Ich kann Strichmännchen malen. Darüber lachen auch immer alle bei uns. Wenn wir eine Vorstellung haben für ein Cover oder sowas, dann skizzieren wir das halt so grob. So, hey, so könnte der Aufbau sein. Und wenn ich das mache, lachen mich alle nur aus, weil es halt einfach schlimm aussieht. Und das ist auch völlig okay. Ist einfach keine Stärke von mir. Aber deswegen kann ich total gut nachvollziehen, weil es oft gleichgesetzt wird. Und ich mich da eigentlich auch nicht als kreativ angesehen habe. Und erst über die Jahre gemerkt habe, ich bin kreativ, aber halt anders im Sinne von Geschäftsideen und Dinge finden, die die Zielgruppe gut findet. Und das ist auch nichts, was man lernen kann, glaube ich. Also diese Art der Kreativität, gerade sowas wie Malen, hat man ein gewisses Talent und dann muss man das aber natürlich schon lernen, das Handwerk. Mhm. Und dann alles, was mit Unternehmertum zu tun hat, finde ich, ist ganz viel. Das hat man oder hat man einfach nicht. Man kann das nur bedingt lernen, glaube ich. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt, das liegt mir einfach. Und ich habe letztens erst mit jemandem gesprochen, so was würde ich machen, wenn ich nicht selbstständig wäre. Und auch das weiß ich mittlerweile. Ich würde nämlich in so einem Art Business Development, Strategie, Ideen Bereich arbeiten, weil das einfach das, was mir Spaß macht. Ideen entwickeln, neue Sachen voranbringen, Prozesse verbessern, einfach immer dieses Voran, immer weiter voran und nicht stehen bleiben. Das ist das, was ich so spannend finde.
Boah, ich finde das richtig cool, dass du dem Ganzen gerade so einen Namen auch für mich gibst, weil ich habe ganz lange schon immer gesagt, ich wäre gerne einfach so Ideengeberin, aber ich dachte so, das ist halt kein Job, ne? Aber jetzt denke ich so, okay, das klingt irgendwie nach etwas, was ich mal googeln könnte, wo ich irgendwie nachschauen könnte. Aber ja, ich fühle mich sehr.
Und tatsächlich ist es ein Job. Es gibt Plattformen, da verkaufen Leute ihre Ideen.
Oh, richtig gut. Ich habe am laufenden Band gute Ideen und dann will die irgendwie keiner. Also so, weißt du, das Problem ist ja oft, mir erzählt jemand was und ich sage dann so 30.000 Dinge, die die Person doch jetzt machen könnte. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es die andere Person nicht so empfänglich für.
Ja, wirklich.
Also bisschen Frustpotenzial. Du hast das jetzt auch gerade schon angesprochen, dass du dieses Gespür für die Zielgruppe hast. Und ich hatte dir das ja im Vorfeld schon gesagt, dass jetzt gefühlt seit über einem Jahr mir immer wieder gesagt wird, du musst unbedingt mal mit Lisa von der Bücherbüchse sprechen, weil wir beide, glaube ich, auch immer für dieses Community-Thema angefragt werden. Ne? Du wirst mittlerweile ja auch viel eben als Unternehmerin und als Community-Managerin und sowas für alle möglichen Sachen angefragt. Und in dem Zusammenhang fiel das irgendwie immer wieder. Und das ist ja wirklich auch nochmal eine ganz andere Dimension an Community, die ihr aufgebaut habt. Also ich hatte irgendwie was gelesen von auch so 7000 Abonnenten für die Boxen und sowas. Also das ist ja, oder auch, ne, du hast viel, viel mehr Mitarbeiter, das ist so riesig groß. Fandst du das manchmal auch schwer? Also ich stelle mir schon vor, dass das Mut braucht, auch da auf deine Intuition zu hören. Obwohl ich das selber von mir auch kenne, dass mir oft gesagt wird, ich wäre mutig und ich fühle das nicht immer so, weil ich irgendwie jeden Tag so Minischritte mache. So, ne? Natürlich rückwirkend merke ich dann auch, okay, da ist echt viel passiert. Aber es fühlt sich ja so im Day-to-Day nicht unbedingt so an. Aber würdest du sagen, dass du oft Mut brauchtest, um Entscheidungen zu treffen? Oder auch so diese, bei dir waren es ja teilweise wirklich sehr große Entscheidungen, ne? Diese Verlage noch zusätzlich zu gründen oder also einfach diese gesamte Expansion bei euch.
Ja, braucht sehr, sehr viel Mut und Risikofreude. Und das, was mir ganz schwer fällt, weil das bin ich nämlich nicht. Ich bin echt nicht risikofreudig. Und das brauchst du in verschiedenen Situationen ganz, ganz extrem. Und ich habe das Gefühl, je größer man wird, desto schwieriger wird es. Weil früher war ich alleine. Ich habe Entscheidungen nur für mich getroffen. Wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, weil mein Bauchgefühl halt mal nicht gestimmt hat, so what? Am Ende bin ich die Einzige, die darunter leidet.
Ja.
Das ist aber nicht so. Jetzt trage ich Verantwortung für sehr, sehr viele Mitarbeitende und weiß, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, kann das zum einen viel Geld kosten, kann uns unsere Reputation kosten oder im Worst Case geht die Firma insolvent. Das heißt, der Druck, der hinter diesen Entscheidungen ist, ist sehr, sehr viel größer. Und da braucht es dann zum einen Mut, trotzdem dazu zu stehen, sagen, wir machen das aber jetzt, weil ich glaube daran. Auch im Hinblick auf, es gibt in der Firma außer einer Person niemanden, der mir sagen würde, das halte ich für keine gute Idee. Weil immer alle der Meinung sind, ich bin die Geschäftsführerin, ich weiß schon, wie das sein muss. Also wenn ich eine Idee präsentiere, sagen alle, ja, okay, machen wir so. Also es gibt keine Reflexion, weil alle darauf vertrauen, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Das ist natürlich unheimlich schön für mich, so ein Team zu haben, was total hinter mir steht, aber herausfordernd, weil ich den Druck alleine trage und weiß, wenn es schief läuft, dann ist es alleinig meine Schuld und dann ist es echt blöd gelaufen. Die einzige Person, die da immer wieder aus der Gegend sagt, ist mein Ehemann, der einfach aufgrund unserer Beziehung dann andere, ja, sich anders traut, Dinge auszusprechen, die er vielleicht einfach nicht so sieht. Aber je mehr Verantwortung auf einem lastet, desto schwieriger ist es, auf die Intuition zu vertrauen. Und es gibt auch immer wieder Situationen, wo mein Produktmanagement-Team das neue Produkte entwickelt und mir die dann präsentiert. Ich sage, ich finde das nicht gut. Ich finde das Produkt so nicht gut, ich würde es so nicht machen. Und dann gibt es zwei Situationen. Entweder ich setze mich durch und sage, wir machen es nicht, wir machen es so und so und so. Ist schon vorgekommen. Oder aber ich nehme mich und meine Meinung zurück und sage, ich sehe es zwar nicht, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich lasse euch machen, lasst es uns ausprobieren. Beide Situationen gibt es. In der zweiten fühle ich mich nicht so wohl, weil mir das ganz, ganz schwer fällt, die Kontrolle abzugeben. Aber auch da wurde ich schon positiv überrascht. Also da gab es schon Dinge, die liefen dann sehr gut, obwohl ich es anders eingeschätzt hatte. Also das kann natürlich sein, weil wir da auch ein tolles Team aufgebaut haben, die einen guten Blick auf alles haben. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer, die Kontrolle abzugeben.
Boah, ich finde das so spannend, was du sagst. Da kommen mir so viele Gedanken irgendwie, weil ich habe zum Beispiel letztens ein Gespräch geführt mit einer Geschäftsführerin, die von einer Situation erzählt, auch wegen Buchmesse, dass sie da was geplant haben, was sie nicht so gut findet. Wir haben so ein bisschen so spaßhalber darüber gesprochen, was sie vielleicht für Argumente vorbringen könnte. Und ich habe dann irgendwann gefragt, aber ist es nicht so, dass du am Ende einfach sagen kannst, nee, machen wir nicht, weil ich es halt nicht gut finde? Und dann meinte sie, nee, tatsächlich wird es, also so, da war dann die Marketingmanagerin für verantwortlich für diese Sache. Und weil das eben in ihrer Hand liegt und sie ja auch eine Ziele hat, an denen sie gemessen wird, ist das ihre Entscheidung. So, ne? Also ich glaube, es gäbe grundsätzlich die Möglichkeit, dass sie eingreift, aber so wird da nicht gearbeitet. Und ich fand das irgendwie total spannend und dachte so, oh, ich glaube, bei uns ist schon irgendwie so, dass ich dann immer am Ende halt sage, so machen wir es oder so machen wir es nicht. Und ich habe dann aber auch für mich so ein bisschen gemerkt, zumindest momentan brauche ich auch dieses Gefühl. Ich glaube, weil ich eben so lange mich von allem habe leiten lassen, was alle um mich herum gesagt haben. Ich glaube, dass das zum Teil ja auch von Vorteil ist, wenn man eine Community aufbaut. Ich habe immer das gemacht, was die Community wollte. Und ich musste mich davon auch so ein bisschen emanzipieren, dass ich auch irgendwie das Recht habe, aber da was zu sagen. Deswegen, das kann ich irgendwie total nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich echt sagen, dass ich auch sehr, sehr liebe, so diese Verantwortung in einzelnen Bereichen abzugeben. Und bei uns ist es schon fast so, dass wir das so spaßhalber sagen, dass wir einfach andauernd Fehler machen. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir das einfach schon so etabliert haben, dass das auch die Zielgruppe irgendwie weiß, dass bei uns immer alles gefühlt irgendwie schief läuft. Und ich bin auch irgendwie vom Typ so, dass ich sage, komm, wir machen erstmal und dann, ne, kriegen wir bestimmt Feedback, weil wir kriegen immer zu allem irgendeine Rückmeldung und dann können wir es immer noch anpassen. Aber ich habe mich halt gefragt, es ist halt ja auch viel kleiner. Wie würde es mir in deiner Situation gehen? Würde mir das dann vielleicht auch, also wahrscheinlich, sehr viel schwerer fallen? Und das finde ich gerade einen total spannenden Gedanken, weil du eben einfach schon sehr viel weiter bist mit deiner Community. Also das war vielleicht, ne, vielleicht bin ich in der Situation, in der du vor ein paar Jahren warst. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie du da in dich reinfühlst. Also was machst du in so einer Situation, wenn dein Bauchgefühl dir vielleicht eine Sache sagt, aber du nicht ganz sicher bist wegen der Verantwortung, wegen dem Risiko oder wegen dem, was andere zu dir sagen. Also wie schaffst du es dann, in dich reinzufühlen?
Spannende Frage.
Schaffst du das? Vielleicht die erste Frage.
Also ich glaube, das passiert einfach automatisch. Also dieses Gefühl, das kommt einfach und entweder sagt es mir so, ja, das ist die Richtung oder das ist die Richtung. Das ist also einfach da. Und es geht eigentlich mal mehr darum, wie gehe ich damit um? Folge ich dem oder folge ich dem nicht? Mhm. Falls mir jemand gute Gründe darlegt, warum er oder sie etwas anders machen möchte und ich das für valide halte, dann gehe ich schon auch mit dem Weg. Auch weil ich es rein von der Führungskultur her wichtig finde, dass die Mitarbeitenden bei uns Entscheidungsgewalt haben. Und wenn sie hinter etwas stehen, das dann auch machen dürfen und nicht immer die Geschäftsführerin kommt und sagt, nee, das machen wir jetzt aber nicht. Mhm. Weil das auch total demotivierend ist am Ende und ich nicht jede Entscheidung und jede Aufgabe kontrollieren kann und will. Ja. Das heißt, es ist mir schon wichtig, dass alle Teams eigenständig arbeiten können, eigenständig Entscheidungen treffen können, sondern das Ergebnis passt. Das ist mir eigentlich wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, da passt aber was nicht und geht nicht in die richtige Richtung, dann springe ich öfter nochmal rein und gucke nochmal und kontrolliere nochmal häufiger, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist auch meine Verantwortung, die ich einfach trage. Und was ich merke ist, je länger ich Mitarbeitende kenne und je öfter ich gesehen habe, dass ihre Einschätzungen gut sind, dass ihr Bauchgefühl auch gut funktioniert, desto leichter fällt es mir, da die Verantwortung abzugeben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sind das auch Menschen, die vielleicht sogar über die Bücherbüchse, also weil sie NutzerInnen waren oder sind, zu euch gekommen sind? Oder eher weniger?
Ganz viele. Also ganz viele Mitarbeitende waren vorher Kunden und haben sich so in das Geschäftsmodell und in die Produkte verliebt und wollten dann Teil des Ganzen sein.
Ja, das ist nämlich bei uns genauso. Und ich finde das so viel wert. Also ich finde es auch ehrlich gesagt mehr wert. Einerseits, dass sie irgendwie die Community kennen und wissen, wie das funktioniert. Und vor allem, dass das menschlich passt, als dass das immer irgendwie klar sein muss im Vorfeld schon, ob die alle Qualifikationen erfüllen, weil die, das weiß ich teilweise ja selber auch gar nicht so genau. Also, du merkst, es ist ein bisschen weniger professionell vielleicht, aber irgendwie, ich fahre damit seit ein paar Jahren ganz gut, dass ich halt, also ich finde, es muss irgendwie menschlich passen und total. Es muss zum, ja, du nennst das Produkt, ne? Also es muss zur Zielgruppe und allem passen.
Ja, so haben wir das natürlich früher auch gemacht. Da haben wir rein nach Begeisterung und Teamfit rekrutiert und sind damit auch sehr, sehr gut gefahren. Und haben dann erst nach ein paar Jahren angefangen, gezielt für manche Bereiche Leute auszusuchen, die mit Buch gar nichts zu tun haben, die sich aber fachlich auskennen. Also zum Beispiel in der IT, in der Buchhaltung, in der Logistik. Da haben wir Leute, die kennen sich mit ihrem Fach aus. Da ist es egal, ob die Bücher gut finden, weil sie mit dem Buch als Produkt nicht arbeiten. während wir im Produktmanagement, im Marketing ganz gezielt nach Leuten suchen, die einfach für das Produktbuch brennen, weil da brauchen wir es. Aber es hat sich auch erst nach ein paar Jahren so entwickelt, auch als wir eben diese Bereiche aufgebaut haben und das dann auch so unterschieden haben, sage ich mal, zwischen, wir sagen ganz gerne, kreativen und administrativen Bereichen, weil einfach die Anforderungen ganz andere sind.
Ja. Wie hat sich für dich, also weil du bist ja als Leserin gestartet, weil du selber eben auch ne, Lust auf das Ganze hattest, wie hat sich dein Leseverhalten auch verändert? Also liest du noch in der gleichen Menge, liest du dieselben Sachen? Also wie hat sich das verändert über die 8 Jahre, die du das schon machst?
Also genremäßig hat sich eigentlich kaum was verändert, ehrlich gesagt. Ich lese genau in den Genres, die wir verkaufen. Also New Adult und Fantasy und da vor allem Romantasy sind einfach meine Steckenpferde. Das liebe ich, da kenne ich mich aus und ich glaube auch nicht, dass ich es jemals verlassen werde. Aber die Menge an Büchern, die ich lese, hat sich immer total verändert. Und das aber auch nur aus Zeitgründen eigentlich. Also ich lese sehr viel weniger als früher, weil einfach die Zeit fehlt. Mit der Firma und den Kindern ist aber nicht so viel Zeit übrig, um noch groß zu lesen. Außerdem müssten wir natürlich auch fast alle bei uns in den kreativen Bereichen für die Arbeit lesen. Das heißt, wir lesen Manuskripte, wir lesen Bücher, um Illustrationen gestalten zu können, etc. Und das Arbeitslesen ist nochmal ein ganz anderes als das private Lesen. Man schreibt sich viel mit, man macht sich viele Gedanken, man macht, wenn man das Buch liest, schon einen Marketingplan, was kann man wie machen. Also sehr, sehr viel Arbeit und nicht reiner Genuss. Und ja, am Ende einfach auch Anzahl der Bücher, die man da zeitlich unterbringen kann. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man dann einfach zum Spaß liest und eben nicht mit dem Hintergedanken, ich muss da aber noch irgendwas nebenbei rausfiltern oder beachten.
Kannst du es komplett abschalten dann? Oder denkst du trotzdem dann manchmal, oh, da könnte man ja eigentlich voll gut sowas machen?
Das kann ich gut abschalten tatsächlich, zum Glück.
Spannend irgendwie. Wann hast du dir eigentlich das letzte Mal ganz bewusst Zeit nur für dich und ein gutes Buch genommen? Nicht nur 2 Minuten vor dem Einschlafen und vor allem ohne schlechtes Gewissen, sondern wirklich mit Ruhe und ohne To-Do-Liste im Kopf. Genau dafür gibt es einen Ort, den wir dir heute vorstellen möchten. Das Alpine Hideaway und Spa Hotel Klosterhof in Bayerisch Gmain. Ein 4-Sterne Superior Hotel mitten in der Bergwelt. Mit ganz viel Raum für Rückzug, Wellness und Genuss. Stell es dir so vor. Morgens liest du ein paar Seiten deines Lieblingsbuchs mit einem herrlichen Ausblick auf die umliegende Bergkulisse des Berchtesgadener Landes. Nachmittags gehst du ins Atemakur Spa und zwischendurch isst du lecker und gesund. Währenddessen darf dein Handy einfach mal Pause machen. Was wir besonders schön finden, der Klosterhof verbindet dieses luxuriöse Wellness-Gefühl mit einer familiären Atmosphäre. Wenn deine Leseliste also schneller wächst als deine freie Zeit, dann ist das vielleicht dein Zeichen für eine kleine Auszeit. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Ich habe das schon ein paar Mal hier geteilt, aber ich habe wirklich oft in den letzten Jahren damit gestruggelt. Also ich meine, bei mir ist vielleicht ein bisschen anders. Ich habe nur durch das Burnout angefangen, wirklich zu lesen und daraus dann, also weil ich darüber reden wollte, einen Buchclub gegründet. Also ich war nicht ursprünglich, sage ich mal, Leserin, so als Kind, Jugendliche, aber halt nicht, als ich das angefangen habe. Und vielleicht auch wegen dieser Burnout-Erfahrung, ich weiß es nicht, aber ich habe, glaube ich, mittlerweile so eine starke Resistenz gegenüber Druck oder wenn ich mich irgendwie unter Druck gesetzt fühle. Und dieses Lesen müssen, das klingt irgendwie so blöd, aber für mich fühlt es sich manchmal an wie Lesen müssen, ja. Setzt mich ultra schnell unter Druck und dann habe ich so ganz schnell auch eine Leseflaute. Und das ist etwas, womit ich seit Jahren struggle, wofür ich mich irgendwie auch schäme, was natürlich irgendwie gar nichts bringt, also super unproduktiv ist. Aber ich glaube, weil ich dann immer denke, was das für ein dummes Problem irgendwie überhaupt, das zu haben. Aber auch, weil ich oft das Gefühl habe, selbst Menschen in der Buchbranche, die sehr viel lesen müssen für ihren Beruf, können das nicht nachvollziehen. Deswegen, das finde ich irgendwie immer total spannend. Und ich habe deswegen auch das Gefühl, würde ich zum Beispiel vielleicht nie Lektorin werden oder keinen eigenen Verlag gründen, weil ich das stressig finde. Ich weiß nicht, ob du damit, also ob dir das irgendwie bekannt vorkommt oder kannst du das einfach, ich weiß nicht, kannst du das einfach trennen? Ist das eine Job und das andere privat?
Also ich finde schon auch, dass das berufliche Lesen oft stressig ist, weil es ja auch mit dem Zeitdruck verbunden ist. Mhm. heißt, wir haben oft eine Frist, bis wohin wir ein Manuskript prüfen müssen zum Beispiel. Und das sind teilweise nur 2-3 Tage. Und dann liest man ein Buch in dem kurzen Zeitraum durch. Wir lesen ja häufig auf Englisch, weil wir auch Übersetzungen einkaufen. Ich bin zwar sehr gut in Englisch, aber auch ein englisches Buch brauche ich sehr viel länger, um es zu lesen, als ein deutsches zum Beispiel. Mhm. Also den Stress kann ich sehr gut nachvollziehen, haben, glaube ich, auch alle bei uns, auch weil eben der Durchsatz sehr, sehr hoch ist. Also wenn du so eine ganze Liste hast an Büchern, die musst du diesen Monat irgendwie noch alle lesen, weil die ganzen Design-Briefings fertig gemacht werden müssen. Das ist schon ein Druck, obwohl es eigentlich für ganz viele ein Traumjob ist. Aber ich finde,
und ist es ja auch, ne?
Richtig, also. Ist es auch. Aber da merkt man wieder, wie romantisiert man sich viele Jobs vorstellt. Mhm. Die sind toll, aber die haben schon auch negative Seiten. Auch Lesen zum Job ist schön, aber hat eben auch ein Stresspotenzial mit dran. Das lässt sich aber nicht ganz vermeiden. Aber wenn ich dann privat lese, dann ist es wirklich ganz entspannt und einfach nur zum Genuss. Und das ist dann aber ganz was anderes und tut mir dann auch total gut.
Ja, vielleicht müsste ich es einfach für mich irgendwie klarer trennen. Das eine ist irgendwie, ne, das mache ich irgendwie für Medizin lesen oder so. Und das andere mache ich einfach nur für mich. Es ist auch irgendwie immer unterschiedlich. Aber ich glaube, bei mir ist mittlerweile, weil ich so oft über meine Grenzen in jeglicher Hinsicht gegangen bin, also eben auch, ne, ich bin auch so ein chronischer People-Pleaser, habe das versucht, auf mir abzugewöhnen, aber ich glaube, dadurch bin ich so oft auch über mein Bauchgefühl zum Beispiel hinausgegangen und dadurch, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich da so eine Resistenz in mir. Du hattest ja eben erwähnt, dass dein Mann eben auch mit im Unternehmen arbeitet. Ihr seid beide Gesellschafter. Auch das klingt irgendwie super krass und erwachsen und riesig, so, ne, eine eigene GmbH zu haben. Wann war klar, das Ganze hier wird größer und ihr macht das beide zusammen? Weil ich meine, auch das ist ein gewisses Risiko, dass ihr beide da mit drin hängt, sage ich mal.
Mhm. Ja, total. Also die ersten Jahre hat er immer wieder ein bisschen unterstützt. Also gerade was IT und Finanzthemen angeht, hat er immer ein bisschen mitgeholfen, soweit es halt sein Hauptjob quasi erlaubt hat. Und er hat 2022 sich entschieden, voll einzusteigen, also 3 Jahre nach Gründung. Und ist auch fast 4 Jahre quasi Vollzeit mit dabei. Ist auch schon wieder so lange irgendwie. Die Zeit vergeht einfach so wahnsinnig schnell. Es war damals für uns eine Entscheidung für unsere Familie tatsächlich. Wir haben 2 kleine Kinder und er hat als Unternehmensberater gearbeitet vorher. Mhm. Das heißt, er war immer unterwegs und war meistens 4 Tage pro Woche auf Reisen, auf Geschäftsreisen und kam nur am Wochenende. Mhm. Und das war natürlich unheimlich anspruchsvoll für uns und das mit den Kindern und einer Selbstständigkeit und so zu vereinbaren. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen das gemeinsam. Wir verteilen auch die Aufgaben ganz konkret, dass wir uns nicht immer in die Quere kommen, was für uns ganz wichtig war, weil wir eben auch ein Ehepaar sind. Und wenn man 24/7 aufeinander sitzt, dann wird es auch echt schnell anstrengend. Deswegen haben wir das ganz klar getrennt. Und war definitiv auch ein Risiko für uns, einfach alles auf eine Karte zu setzen, sage ich mal. Wir haben auch ganz, ganz viel Gegenwind bekommen, vor allem von unseren Familien, die total dagegen waren, dass er das macht. Einfach auch aus Angst. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Und das ist so ein Thema, da wurde ich schon immer wieder konfrontiert. So, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Sage ich, ja, was ist dann? Dann arbeite ich als Angestellte irgendwo. Wir haben beide Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, es ist gar kein Problem, dass wir einen Job finden. Und ich stelle mir immer ganz gerne die Frage, was ist aber, wenn es funktioniert? Also warum nicht das Risiko eingehen und diese Chance nutzen, vielleicht was ganz, ganz, ganz Tolles aufzubauen und lieber mache ich es und scheitere, als zu sagen, ich habe mich nie getraut, es zu versuchen.
Voll. Aber da denke ich gerade so, du bist kein ängstlicher Mensch. Also weil du eben meintest, ne, du hast irgendwie schon Respekt vor Risiko, aber ängstlich bist du eigentlich nicht, oder?
Nein, das nicht. Gerade in dem Sinne auch, weil ich weiß, was wir an Fähigkeiten haben, also was wir gelernt haben, was wir können, habe ich keine Angst, einen anderen Job zu finden. Mhm. Die größte Angst, die ich habe, ist, mich zu enttäuschen und das Team zu enttäuschen, die quasi alle auch alles auf diese Karte setzen, die alle jeden Tag für uns zur Arbeit kommen, um mit uns dieses Unternehmen und diesen Traum aufzubauen. Das heißt, meine größte Angst ist, alle zu enttäuschen, weil das vielleicht nicht funktioniert. Aber nicht aus Angst, dass für mich negative Konsequenzen entstehen, weil das kriegen wir schon irgendwie alles hin, dann bin ich immer positiv. Aber so dieser Angst, Leute zu enttäuschen, das ist, glaube ich, immer relativ groß bei mir.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch ehrlich gesagt zyklusbedingt, dass ich dann immer zu bestimmten Zeiten denke, ich glaube, wir hatten die beste Zeit und das war's jetzt.
Ja,
jetzt haben wir den Zenit überschritten und es waren schöne 6 Jahre und es kommt so einmal im Monat wieder und ich müsste ja eigentlich mittlerweile wissen, so nach einer Woche ist das auch wieder gut und dann bin ich so, ne, so hab 1000 Ideen und denk so, alles ist super und alles wird super. Aber so einmal im Monat denke ich, ja, vielleicht packen wir es jetzt auch einfach.
Ja, kenne ich sehr gut. Das ist immer ein Auf und Ab.
Die Freuden.
Total.
Ich habe jetzt gerade irgendwie so überlegt, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen uns mitnehmen, was ein bei Leaf und Sinner so, also erstmal eben war mir eine Frage durch den Kopf gegangen, sind diese Bücher auch Teil der Boxen oder ist das wirklich komplett losgelöst?
Das ist komplett losgelöst.
Und die Bücher bekommt man aber eben auch überall und kann den Dark Romance und Fantasy-Bedarf irgendwie komplett damit decken.
Genau, die sind ganz normal lieferbar bei Thalia, Hugendubel, Amazon, liegt in den Buchhandlungen, also ganz normal überall, weil das quasi keine Sonderausgaben sind, sondern einfach unsere Bücher, die wir verlegen und deswegen kann man die überall kaufen.
Und wie, warum habt ihr das so entschieden, dass sie auch nicht Teil der Boxen sind? Frage ich mich, also ist jetzt gerade wirklich einfach Neugier, weil ich so denke, das hätte doch bestimmt richtig gut funktioniert.
Haben wir am Anfang mal ausprobiert und haben wir aufgrund des Community-Feedbacks wieder beendet, weil ganz viele Kunden, sowohl Bücherbüchse-Kunden als auch Leaf-Sinner-KundInnen sind. Die Überschneidungsmenge ist sehr, sehr groß. Und wir bieten bei Leaf und Sinner auch ein Abo an, wo man quasi jedes neue Buch automatisch bekommt. Und dann haben die Leute, die haben beide Abos abgeschlossen und dann haben sie das Buch doppelt bekommen. Und das fanden sie natürlich nicht cool, verständlicherweise. Deswegen haben wir gesagt, gliedern wir das aus. Wir haben das Bücherbüchse-Abo quasi mit fremden Büchern und wir haben das Leaf und Sinner-Abo mit den eigenen Verlagsbüchern. So kann jeder das Abo und Buch haben, das er möchte, ohne eine Überschneidung und doppelte Bücher zu riskieren.
Okay, ja, das macht Sinn. Und das finde ich halt auch krass, weil das so voll für eure Community auch spricht, ne? Also, dass die so treu sind, dass die im Grunde dann diese 3 Abos irgendwie haben.
Ja.
Wie viele Bücher habt ihr da im Programm pro Halbjahr, ist das ja immer?
Also pro Verlag, quasi einmal Leaf, einmal Sinner, haben wir pro Halbjahr so 7 bis 10 Titel.
Ja, das ist echt auch nicht wenig, ne?
Ja, wir machen halt in Summe sind es ungefähr 40 pro Jahr, die wir machen über die beiden Verlage hinweg. Und das ist verhältnismäßig für Verlage sehr, sehr wenig. Also die großen Verlage machen sehr viel mehr. Aber gerade für uns am Anfang und mit einem noch relativ überschaulichen Team ist es schon eine Herausforderung.
Ja. Also und vor allem, wenn man dann darüber nachdenkt, dass das diese Sachen sind, die gelesen werden und plus die, die ihr vielleicht nicht annehmt oder so. Ne?
Genau. Und wir lesen mehr, die wir nicht annehmen, als die, die wir nehmen.
Ja, krass. Also und ich glaube, das trägt vielleicht auch nochmal so ein bisschen dazu bei, das vielleicht so minimal zu entromantisieren. Ne? Wir haben auch hier schon mit BuchhändlerInnen gesprochen, wo auch rauskam, die lesen nicht den ganzen Tag in der Buchhandlung. aber ich finde es trotzdem, irgendwie ist es halt so schön, in der Buchbranche zu arbeiten und so schön mit diesem Produkt zu arbeiten. Und irgendwie hat man ja bei jedem Job auch Vor- und Nachteile. Und wir würden es ja, also wir haben ja die freie Wahl, wir würden es ja auch nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Was ich im Vorfeld mich so gefragt habe, weil du machst super viele Interviews, du machst, also vielleicht nicht super viel, aber du wirst ja schon viel, ne, du stehst auf Bühnen, du wirst angefragt für verschiedene Formate. Du wirst wahrscheinlich diese Fragen, die ich dir jetzt heute gestellt habe, sehr oft beantworten. Gibt es irgendwie was, wo du so denkst, ich wünschte, mich würde mal eher jemand dazu fragen, aber das geht irgendwie immer so unter?
Nicht so direkt eine einzelne Frage, aber was ich immer total spannend finde, die Frage kommt manchmal, nicht immer, ist so dieses, was du vorhin ein bisschen mit reingebracht hast, hast du Angst? Wovor hast du Angst? Weil ich finde, nach außen hin wirkt ein Unternehmen und auch gerade der Erfolg immer wahnsinnig toll. Läuft ja alles super, ist ja mega toll, alles easy, sieht aus wie so eine riesige Erfolgsstory. Und das möchten doch immer alle hören. Und wie hast du das geschafft und wie ist es dazu gekommen? Weil es natürlich total spannend ist. Aber darüber hinaus verlieren total viele immer aus den Augen, was eigentlich noch dahinter steckt und wie oft man alles hinschmeißen möchte, wie oft man einfach nur weinen möchte, weil das so furchtbar ist. So viele Dinge, die einfach überhaupt nicht funktionieren und darüber sprechen die wenigsten auch wahrscheinlich einfach nicht gerne, Aber ich finde das so wichtig, weil es so dazugehört. Und auch bei, das ist ja auch bei Influencern so, nach außen sieht immer alles mega toll aus und alle sind neidisch. Und wenn man dann ein bisschen Einblick bekommt, was eigentlich dahinter steckt, dann hilft es, das auch ein bisschen realistischer zu betrachten und eben auch zu verstehen, es ist nicht immer alles nur heile Welt. Und gerade wenn man Unternehmen führt, das sind Ups und Downs und das sind Herausforderungen, wo man nicht weiß, wie man weitermachen, wie soll man darüber sprechen, wie kann man das Problem lösen. Und das finde ich total wichtig, damit das einfach realistischer ist. Also wenn man sich entscheidet, man ist selbstständig, man ist Autor, Unternehmer, was auch immer, dass man weiß, was auf einen zukommt und nicht dann völlig überrascht wird mit, oh shit, das muss ich auch alles machen, das habe ich ja gar nicht bedacht und wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und das finde ich immer ganz schön, wenn man sich da austauscht, gerade mit anderen Unternehmern, die das ja alle auch so kennen. Das ist ja alles, das ist einfach so, es wird nur so wenig drüber gesprochen und das finde ich immer ganz schön, wenn das Thema ist, dass eben einfach auch viele Herausforderungen gibt, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht.
Du sprichst mir da total aus der Seele. Ich hatte irgendwann nach so, weiß ich nicht, 2-3 Jahren, würde ich jetzt mal vielleicht sagen, von Medici lesen, so den Punkt. Ich hatte halt in meinem Umfeld niemanden, der selbstständig war oder irgendwie eine Art von Projekt so vorangetrieben hat. Und ich habe so gemerkt, ich glaube, ich würde halt gerne mit anderen Gründerinnen sprechen, weil ich vermute, dass diese ständigen Auf und Abs bei mir normal sind, aber ich fühle mich ein bisschen crazy, wenn ich so im Minutentakt einerseits denke, wow, läuft bei mir und dann im nächsten Moment gar nichts läuft bei mir so. Und mir hat das extrem geholfen, dieser Austausch. Ich habe mir dann aktiv, ne, habe mich bei Gründerinnen-Netzwerken und so angemeldet und da Leute gefunden, mit denen ich auch bis heute noch wöchentlich, täglich spreche. Deswegen, das kann ich total nachempfinden und auch, was ich gerade so dachte, es gibt irgendwie, glaube ich, eher so im englischsprachigen Raum so einen Spruch, ich kriege den nicht so richtig zusammen, aber im Grunde, dass die Leute oft diesen Erfolg wollen, also die wollen das, was sie von außen sehen können, aber die wollen eben in den seltensten Fällen das, was du dafür hast, tun müssen. Mhm. Und den ganzen Weg dahin. Ich glaube, dass man sich den eben oft nicht vor Augen führt, aber dazu sind auch viele nicht bereit. Also sie sehen dann irgendwie einen erfolgreichen Menschen und denken sich so, boah, wie cool, ich hätte das auch alles gerne. Ich hätte auch gerne irgendwie, ich stände gerne auf einer Bühne oder ich hätte gerne einen eigenen Stand auf der Messe oder so. Aber was alles also notwendig war, um da hinzukommen, das waren dann die meisten doch eben lieber nicht.
Ja.
Deswegen, ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Hast du dir dafür halt auch irgendwie die andere Gründerin oder sowas gesucht, um darüber sprechen zu können?
Aktiv gesucht nicht, ist so zu mir gekommen tatsächlich. Mhm. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die hat selber auch ein Unternehmen gegründet und da tauschen wir uns mal wieder aus und wir sind einfach aufeinander gestoßen, weil wir quasi mal zusammen gearbeitet haben. Ich habe damals bei ihr bestellt für eine Box und dann haben wir uns ausgetauscht. Tatsächlich, das wusste die Geschichte, war sie total böse, weil da irgendwas mit dem Design war. Ich weiß irgendwann mit dem Sticker, aber auch mit dem Design, da gab es ein Problem, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und sie hat mir eine total saure Nachricht geschrieben, wie das denn sein kann, dass wir das jetzt so machen und es geht ja so nicht und so weiter. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sind wir mittlerweile ganz befreundet. Also auch so entsteht sowas. Und wir tauschen uns aus, aber so ein Gründernetzwerk oder so, da war ich jetzt bisher nicht Teil von. Ehrlicherweise wüsste ich auch gar nicht, wie ich das zeitlich noch unterbringen sollte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dadurch, dass du ja mittlerweile auch viel durch Interviews und Co. ins Gespräch kommst, ich weiß nicht, dann, ich glaube, dadurch entstehen solche, oder auf Netzwerkveranstaltungen oder so, entstehen solche Gespräche auch automatisch. Ich hatte irgendwie zu der Zeit so ein bisschen das Gefühl, so ganz isoliert zu sein, weil ich das ja auch von zu Hause aus mache und zwar ja irgendwie auch immer noch Corona und so, und ich hatte das Gefühl, niemand kann wirklich nachvollziehen, wie sich das anfühlt, weil die Menschen, die eben in einem Angestelltenverhältnis sind, haben sich, glaube ich, teilweise halt auch gedacht, es kann ja nicht gut laufen, wenn sie ständig sich solche Sorgen macht und so. Und als ich dann angefangen habe, mit anderen drüber zu sprechen, habe ich gemerkt, das ist schon normal, weil da einfach so viel persönlicher drin hängt und so viel von abhängt irgendwie.
Ja, und man ja auch emotional ganz anders dran gebunden ist, finde
ja,
ich.
Ja, voll.
Also, wenn was Tolles passiert bei uns, wenn wir tolles Feedback bekommen zu Boxenbüchern, dann beflügelt das. Und ich erinnere mich aber auch am Anfang, wenn jemand die Box nicht gut fand, dann habe ich geweint. Das hat mich emotional so mitgenommen. Ich denke, die finden meine Arbeit schlecht. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, monatelang alles vorbereitet und jetzt mögen die nicht, was ich gemacht habe. Das hat mich schon total emotional getroffen. Vielleicht bei dem Angestelltenverhältnis, da sagst du, naja, und was kümmert mich das jetzt? Also ist vielleicht blöd gelaufen, aber man ist anders invested, sag ich mal, in das Ganze und nimmt dann die Ups und Downs einfach emotional auch viel stärker mit.
Finde ich auch. Ich habe teilweise immer noch, also vielleicht jetzt nicht konkrete Namen, aber irgendwie so Accounts im Kopf, wo ich irgendwann mal vor Jahren, wo die mir irgendwas geschrieben haben, was ich nicht gut aufgenommen habe, das, also es verfolgt mich jetzt vielleicht nicht immer noch, aber es ist so, ich kann das immer noch schlecht ruhen lassen und weiß ich nicht, es ist irgendwie, ist es anders einfach. Ich kannte das so auch nicht aus dem Angestellten-Dasein. Vielleicht gibst du uns noch, wenn du magst, irgendwie so einen Ausblick, was steht noch so auf deiner Bucketlist? Was denkst du, wo willst du, also ich meine persönlich oder beruflich auch, ne? Wo willst du hin? Ich habe das Gefühl, du hast schon so viel Krasses gemacht. Gibt es da noch viel größere Träume in deinem Kopf?
Auch eine Frage, die ich häufig gestellt werde, auf die ich nie eine gute Antwort habe tatsächlich. Weil
Feel you kann ich auch immer gar nicht. Ich kann die nur für mich privat beantworten.
Ja, also es gibt beruflich so einen richtigen Plan. Klar haben wir immer so ein paar Projekte, an denen wir arbeiten, aber jetzt nicht so der große nächste Schritt, sondern ich lasse immer so auf mich zukommen. Mhm. Ich hätte eine Idee für ein weiteres Verlagsimprint, wenn wir uns dazu entschließen, aber soweit sind wir einfach noch nicht dafür. Ist Cinder jetzt noch zu neu, ist erstmal ein halbes Jahr alt, da sind wir noch gut beschäftigt, aber Ideen gibt es theoretisch. Ich habe auch ein paar Community-Ideen. Ich fände auch einen eigenen Buchladen total schön. Aber nichts davon ist weit genug, dass ich sage, daran arbeiten wir jetzt. Sonst sind alles nur so Gehirngespinste. Und wenn Zeit ist, nehmen wir uns dem Nächsten an. Das heißt, da bin ich mehr so, lass ich auf uns zukommen und wir gucken, was passiert. Da sind wir in den letzten Jahren ganz gut gefahren eigentlich.
Ja.
Während ich privat habe ich schon eine Bucketlist. Und da ist für mich tatsächlich so ein ganz großer Part, dass ich mir wünsche, dass die Firma unabhängiger von mir ist. Dass ich in Urlaub fahren kann für 2 Wochen und niemand ruft mich an. Niemand braucht irgendwas, weil es einfach ohne mich läuft. Damit ich ich schalte mal ab von der Arbeit und denke mal an mich, dass ich das hinbekomme. Das fehlt mir so ein bisschen und ich merke gerade, jetzt nach so vielen Jahren, die ich das mache, das wird irgendwann belastend, wenn man nicht mal abschalten kann. Das wünsche ich mir, da arbeiten wir auch so ein bisschen drauf hin mit Personalaufstellung, wer übernimmt was, dass das möglich ist. Die Schwierigkeit ist, dass das Gleiche für meinen Mann gelten muss, wenn wir gemeinsam in Urlaub fahren, bringt das nur was, wenn wir das beide haben. Mhm. Und das macht natürlich schwer, weil wir beide Geschäftsführung sind und wenn wir beide weg sind, dann sind halt entsprechend viele Mitarbeiter auf sich alleine gestellt. Das ist eine Herausforderung, aber das möchte ich ganz gerne hinbekommen, einfach um da ein bisschen mehr Freiheit zu bekommen, weil das eigentlich für mich mit einer der größten Vorteile von der Selbstständigkeit ist, dass man die Freiheit hat, das ein bisschen flexibler zu gestalten und die fehlt mir aktuell, das heißt, da will ich noch hinkommen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade eben so gedacht, weil ich kenne das auch, dass ich werde immer gefragt, von Anfang an wurde ich irgendwie immer gefragt, so was ich für eine Vision hätte für Medici Lesen und ich dachte immer so, keine Ahnung, ich habe irgendwie eher so gefühlt in den Tag hineingelebt und irgendwann meinte jemand zu mir und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist, dass ich vielleicht auch gar nicht immer so super weit im Voraus irgendwas weiß, weil ich meistens, wenn ich eine Idee habe, das eigentlich auch sofort oder so bald es halt möglich ist, auch umsetze oder irgendwie zumindest schon die ersten Schritte einleite. Also ich habe nicht, mittlerweile habe ich so ein paar Sachen, weil die irgendwie so groß sind, dass ich dann denke, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ich hatte das lange Zeit gar nicht. Ich habe immer einfach alles sofort gemacht und du hast ja auch viel einfach immer direkt in die Wege geleitet. Deswegen ist das vielleicht bei dir ähnlich.
Ja, total gut möglich. Und was immer ganz spannend ist, weil ich mit dem Urlaub vorhin angesprochen habe, wenn mein Mann und ich in Urlaub fahren und wir natürlich nicht ganz so viel arbeiten wie normalerweise, dann kommen immer noch mehr neue Ideen. Das heißt, tendenziell ist es so, wir kommen aus dem Urlaub zurück und präsentieren dem Team erstmal eine neue Idee, wo alle sagen, oh nein.
Dass sie nicht in den Urlaub fahren.
Genau, eigentlich was Negatives fürs Team, aber immer mit neuen Dingen zurückkommen, wo ich immer merke, es ist aber auch so wichtig, um mal was anderes zu sehen, auf andere Gedanken zu kommen, damit dann eben so, sagen wir, visionäre Gedanken überhaupt Platz haben.
Voll. Ach, ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang dich dazu ausfragen. Ich finde es super spannend. Wenn jetzt jemand denkt, Also allein schon, weil ich dich cool finde, will ich Bücherbüchse, Cinna und Leaf unterstützen. Aber vielleicht auch, ne, weil ich die Genres lese und dazu mehr erfahren will. Wo findet man dich online? Wo findet man eure Accounts? Was sollten wir alles verlinken?
Also bei der Bücherbüchse ist ganz klar unsere Website, einfach bücherbüchse.de, der wichtigste Punkt. Haben da auch einen passenden Instagram- und TikTok-Account, je nachdem, wo man gerne konsumiert. Wir haben einen eigenen Newsletter, wo ganz viele Sales und so vorab angekündigt werden. Wir haben einen WhatsApp-Kanal und da kann man quasi auf jedem Kanal, den man gut findet, allem folgen. Da haben wir ein tolles Marketing-Team, das alle Kanäle bespielt, damit man nichts verpasst, wenn man nichts verpassen möchte. Mhm. Bei Leaf und Cinna ist es genauso, auch da haben wir jeweils einen eigenen Webshop, eigene Social-Media-Kanäle, also alles äquivalent dazu. Bei mir persönlich, alles Geschäftliche läuft viel über LinkedIn tatsächlich, da habe ich meinen eigenen Account und ich habe auch einen Instagram- und TikTok-Account mit Lisa Strauß heißt der, wo ich versuche ein bisschen hinter den Kulissen zu zeigen, wie sieht der Alltag aus von mir, was mache ich so, was sind so meine To-Dos in der Arbeit, mit welchen Herausforderungen bin ich konfrontiert, aber doch auch ein bisschen mit meinem Privatleben gemischt, also alles rund um Kinder und natürlich Lesen, weil das für mich so zentral ist und ich gerade diese Vereinbarkeit für Frauen so spannend finde, da folge ich auch selber ganz, ganz vielen Kanälen, weil es immer so die große Herausforderung ist, finde ich, und das gut zu managen, finde ich immer sehr, sehr spannend.
Voll cool. Ich danke dir sehr, 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 dass du so kurz vor der Buchmesse dir Zeit für uns genommen hast. Ich fand es ein extrem spannendes Gespräch. Ich habe es dir eben schon gesagt, im Vorfeld, je mehr ich mich zu dir eingelesen habe, desto aufgeregter wurde ich. Ich so dachte, wow, krass, was du alles gemacht hast. Und jetzt halt wirklich, ich liebe, das sage ich irgendwie gefühlt jedes Mal, aber ich liebe diesen Blick hinter die Kulissen und dass du uns da mitgenommen hast. Tausend Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.